China ist das Paradebeispiel einer gelungenen Wirtschaftsentwicklung. Und unsere Überraschung rührt letztendlich daher, dass solche Modelle ungeheuer selten sind. Tatsächlich gelungene Entwicklung. Wir reden viel darüber, wir wünschen es uns herbei, aber wenn es dann tatsächlich geschieht, in chinesischen Größenordnungen mit ihren Ambitionen, ist es ungeheuer schockierend. Mann, tun wir uns schwer damit.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt mit Adam Tooze.
Lange Jahre fuhren Deutschland und Europa große Exportüberschüsse im Handel mit China ein. Doch in den letzten Jahren hat sich die Entwicklung umgedreht. Die deutsche und europäische Industrie exportiert weit weniger nach China. Sie leidet verstärkt unter chinesischer Konkurrenz im europäischen Binnenmarkt, aber auch auf Drittmärkten. Und das in Branchen, in denen Deutschland traditionell stark war: Maschinenbau, Autoindustrie und Chemie. Vor 20 bis 25 Jahren erlitt die USA einen sogenannten China-Schock, wodurch zahlreiche Industriearbeitsplätze verschwanden. Die Importe chinesischer Güter in die USA stiegen stark an. Nicht selten wird diese Deindustrialisierung im sogenannten Rust Belt der USA auch als ein Faktor gesehen, der die MAGA-Bewegung von Donald Trump groß gemacht hat. Die Sorge, dass Ähnliches hier in Deutschland oder in Europa passieren könnte, ist groß. Wir wollen uns heute mit der Ursache dieser extremen Exportstärke Chinas beschäftigen, wie Europa mit der chinesischen Konkurrenz umgehen kann und ob das, was wir gerade erleben, ein China-Schock 2.0 für die deutsche und europäische Industrie ist. Aber wir wollen auch, und das ist ja auch immer ein bisschen die Aufgabe hier bei uns im Podcast, den Blick etwas über Europa erweitern und uns anschauen, was die hohe Wettbewerbsfähigkeit der chinesischen Industrie auch für Schwellenländer bedeutet, die eben auch ihre eigene Aspiration haben, Industrien aufzubauen.
Ja, über all das sprechen wir wieder mit Adam Tooze, Wirtschaftshistoriker und Professor an der Columbia Universität in New York. Wie ihr seht, machen wir das zum ersten Mal in einem Videopodcast und hoffen da auf euer Feedback. Wir beide, das sind
Sarah Ribbert
und Jörg Haas von der Heinrich-Böll-Stiftung. Adam, das Institut der deutschen Wirtschaft warnt ja bereits seit letztem Jahr vor einem China-Schock für die deutsche und europäische Wirtschaft. Und nun hat das Center for European Reform, ein anderer Think Tank, mit Sander Tordua und Brett Setzer ein ziemlich umfangreiches Papier erstellt, das irgendwo in das gleiche Horn stößt und einfach die deutsche und europäische Politik zum Handeln aufruft. China setzt es systematisch darauf, Exporte zu maximieren und Importe zu minimieren, und eben dadurch sei die deutsche Industrie massiv bedroht. Vielleicht erstmal so empirisch, was ist da die Diagnose? Stimmt die Diagnose und stimmt die Schuldzuweisung im Framing? Es sind ja vielleicht zwei Dinge. Was passiert wirklich und wer ist eigentlich schuld?
Ja, die Sprache ist sehr aufgeladen, muss man sagen. Also diese Rede vom Schock, wie Sarah meinte, die Invozierung der MAGA-Erfahrungen in Amerika, da werden ja Schreckensgespenster an die Wand gemalt, ganz schnell. Es ist unbestreitbar, dass China seine historisch einmalige wirtschaftliche und industrielle Entwicklung fortsetzt, die ganz massiv in den 80er Jahren ansetzte, zuerst in der Landwirtschaft zum Teil, dann in der leichten Industrie. Das war im Grunde die Geschichte des China-Schocks 1. Das übrigens auch Europa berührte, weniger Deutschland, weil Deutschland diese Schwerpunkte im Maschinenbau und Kapitalgütern hat. Aber wenn man nach Italien schaut zum Beispiel, ist klar, dass Italien, das eher in der leichten verarbeitenden Industrie präsent ist, in den 2000er Jahren auch einen China-Schock erlebte. Und jetzt kommt seit den 2010ern eine wohl vorbereitete und sehr ernst gemeinte Versuch der Chinesen, in den Wertketten, in den Value Chains nach oben zu steigen und zunehmend Felder zu besetzen, die, wie ihr dargelegt habt, bisher im Grunde eine Spezialität auch der Deutschen waren. Und daraus ergibt sich, glaube ich, nicht eine Wiederholung von China Schock 1, sondern jetzt geht es um sehr hochwertige verarbeitende Industrie. Es geht vor allem im deutschen Fall um die Autoindustrie, das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft. Und das ist natürlich eine knallharte Infragestellung der bisherigen Vorrangstellung der westlichen Welt. Man könnte das einfach auch Entwicklung nennen. Und zwar in einem noch nie bisher dagewesenen Ausmaß. Die Chinesen sind hier die Akteure. Also wenn man nach Schuld fragt, also wer der Veranlasser dessen ist, es ist klar, dass es nicht wir sind. Also die europäische und amerikanische Idee war bestimmt, dass China ein Niedrigkostenland bleibt, einen großen Markt, aber eben nicht als Konkurrent auftritt. Und das haben die Chinesen auch so gesehen, dass das unsere Absicht war. Und seit 20 Jahren arbeiten sie ziemlich zielstrebig daran, uns zu kontern und in entscheidenden Märkten auch stark auftreten zu können. Wir sind ja ein Podcast, das sich sehr für die Klimafrage interessiert. Das heißt also, es ist unbestritten, wenn wir möglichst schnell und möglichst billig die Energiewende hinbekommen wollen, dann sollten wir in diesem Moment einfach uns die chinesische Hardware kaufen und das hinstellen und möglichst hinstellen. Und wir sollten sogar das Kaufen und Hinstellen in der ganzen Welt bevorzugen, propagieren und mitfinanzieren, wenn es um das Klima ernst ist. Also so hart ist im Moment sind die Alternativen, weil China auf diesem Gebiet ja einfach führend ist und wir haben den Zug verpasst, muss man sagen, im Westen. In Europa und Amerika, vor allem in der Autobranche, hat man 10, 15 Jahre zugeschaut, wie Tesla und dann die Chinesen EVs gemacht haben, Elektrowagen, und man hat gedacht, das ist nicht für uns. Und jetzt steht man von der Realität, dass diese Wagen tatsächlich bei den Konsumentinnen ankommen. Die Leute wollen sie kaufen, auch in Europa, wenn sie billig und gut sind und wenn die Infrastruktur dafür da ist, findet man einen Markt. Und das ist die Peinlichkeit der gegenwärtigen Situation, dass China also nicht nur aufholt, sondern in gewisser Weise einen Sprung voraus ist. Und zwar ganz massiv und ganz schnell, innerhalb von 5 Jahren von einem Nachzügler in die Position der absoluten Dominanz. Und das ist natürlich sehr ernst für die Industriepolitik und die Wirtschaftspolitik in dem Rest der Welt.
Ich meine, da ist es ja so, dass da nicht nur die Klimaschutzerwägungen reinkommen. Das würde man sich manchmal wünschen, aber dann ist ja innerhalb der Europäischen Union auch ganz stark das Versprechen, wir versuchen halt, den Klimaschutz auch zu verknüpfen mit einer Wettbewerbsfähigkeit, dass wir eben unsere Industrien so ausrichten, dass sie auch in Zukunft bestehen können und damit auch eine gewisse Wertschöpfung und Wohlstand einhergeht. So, weil das ist ja immer auch das große Thema, man muss ja auch Klimaschutz sozial verkaufen und dazu gehören eben dann zum Beispiel auch ja gute Jobs. Und jetzt im Fall von China ist ja ganz stark auch dieses Sicherheitsthema. Also wenn man sich anguckt, diesen 5-Jahres-Plan, den sie ja haben, den haben wir ja auch hier im Podcast schon mal diskutiert, dann ist das ja ganz stark aus einem Thema, sie wollen unabhängig werden, sie wollen die Lieferketten selber dominieren, kontrollieren, sie wollen möglichst sich abgrenzen von vielen Ländern und eben ihre eigenen Industrien weiter ausweiten und signifikant nun auch in Bereiche gehen, in denen sie noch nicht sind. Also all die aufstrebenden Industrien und eben allen möglichen Wertschöpfungen, die jetzt auch infolge von KI und so weiter in Zukunft da sein werden. Mein Punkt ist so ein bisschen, dass wir natürlich auch schauen müssen, welche anderen Gründe oder Punkte gehen damit einher und dass wir jetzt eben nicht nur naiv rein aus dieser Klimaschutzperspektive gucken können, weil natürlich andere Länder und wir als Deutsche oder EuropäerInnen haben natürlich auch ein berechtigtes Interesse, dass nicht alles abwandert, auch wenn man natürlich ganz klar sagen muss, da wurden Fehler gemacht, aber trotzdem ist es natürlich ein berechtigtes Interesse zu sagen, gut, wir müssen jetzt aber auch schauen, wie wir uns selber schützen.
Wir sind uns vermutlich alle einig, dass das Klimathema und das Klimathema an erster Stelle zu stellen keiner Weise naiv ist. Das ist im Grunde die höhere Realität. Um erstmal einfach nur den Standpunkt der Chinesen zu erklären, du hast vollkommen recht, Sarah. Ich meine, sie machen ja auch daraus kein Hehl. Sie sind ja ein Land, das sich versteht als in der Entwicklung betroffen, als die Benachteiligung der vorigen Jahrhunderte zu überwinden. Und das in den Vereinigten Staaten auch einen im Grunde entgegengesetzten geopolitischen Feind sieht. Und man muss ja nicht lange in den amerikanischen Diskurs unterwegs sein, zu wissen, dass sie vollkommen recht haben. Das große Teil des amerikanischen Establishments, weniger Trump ehrlich gesagt, als die beiden Leute, die davor die Macht hatten, ganz explizit die chinesische Entwicklung begrenzen wollen auf einer Höhe, die ihre eigene Vorrangstellung nicht infrage stellt. Und das wird China nicht akzeptieren. Und alle Mittel sind aus chinesischer Perspektive legitim, um dieses Ziel der Unabhängigkeit, der Souveränität, Sicherheit und Entwicklung zu erreichen für ihr Land, für ein Sechstel der Menschheit. Und da machen sie einfach keine Kompromisse. Und alle Mittel sind ihnen recht, um das zu erreichen. Und es kann sein, dass sie teilweise sich gewisserweise globalen Normen, WTO-Regeln und anderen fügen, weil das Teil ihrer Logik ist. Sie sind bestimmt interessiert an den Reaktionen anderer Länder, Europa unter anderem, aber auch andere Märkte weltweit. Aber man muss sie anerkennen und einfach nur verstehen als einen Akteur, der absolut auf diese Prioritäten beharrt. Und daraus folgt alles andere, was sie machen, muss man sagen. Ich meine, das ist in sich ein sehr schlüssiges Programm. Darüber sollte man sich auch nicht wundern weiter, dass sie so handeln. Also wir reden ja viel auch über Unterentwicklung. Und China ist das Paradebeispiel einer gelungenen Wirtschaftsentwicklung. Und unsere Überraschung rührt letztendlich daher, dass solche Modelle ungeheuer selten sind. Tatsächlich gelungene Entwicklung. Wir reden viel darüber, wir wünschen es uns herbei, aber wenn es dann tatsächlich geschieht, in chinesischen Größenordnungen mit ihren Ambitionen, ist es ungeheuer schockierend, weil die sonstigen Beispiele, Japan, Taiwan, Südkorea, die sind natürlich alle gewisserweise im westlichen Umschlag mit drin, im Hegemonialapparat Amerikas. Und jetzt sehen wir in China eine vollblutige Entwicklung, Souveränität, Entwicklung, Unsicherheit, die sich selbst behauptet. Mann, tun wir uns schwer damit. Ich meine, das ist nicht leicht zu verdauen, weil es dann ans Eingemachte geht. Es geht tatsächlich dann an die zentralen Bereiche der technischen Vorherrschaft. Und da hat man sich eingebildet, gewisserweise für immer und ewig eine Position zu haben. Und die Reaktion, also der Ball ist jetzt bei uns in our court. Wir müssen entscheiden, Europa muss entscheiden, wie es reagiert. Was steht oben? Wie du sagst, Sarah, Klima, Sicherheit oder Beschäftigung in industriellen Gebieten? Und die drei unter gegenwärtigen Bedingungen sind nicht ohne weiteres miteinander vereinbar. Da gibt es wirklich Konflikte.
Ein Teil der Analysen sagen, es geht nicht nur um sowas wie, na, schlaue Chinesen, die haben Millionen von tollen Ingenieuren und so weiter, die dann nun einfach sehr schnell Innovation vorantreiben, eine kluge Industriepolitik betrieben haben, sondern den Vorwurf einer Unterbewertung der chinesischen Währung. Der IWF spricht da von 16% durch staatliche Intervention. Der schon zitierte Brettsetzer sagt, die Zahlen seien noch schlimmer, weil eben volkswirtschaftliche Daten manipuliert werden, und er geht von eher 30% Unterbewertung aus. Also in dieser Größenordnung sind es natürlich auch nochmal Zahlen, die, sagen wir mal, in einen Wettbewerb etwas schwieriger machen auf Drittmärkten, wo VW-Autos oder auch immer gegen chinesische Autos antreten, dann ist das vielleicht eine Frage, dass die Deutschen geschlafen haben. Aber eine zweite Frage, gibt es das Problem mit der Werbung?
Ja, ich meine, mittlerweile produziert ja VW in China Autos.
Ja, insofern dann, ist es dann darüber gegangen und hat die Chance genutzt.
Nicht blöd, die Leute. Das ist unbestritten, dass die Chinesen diese Politik betreiben. Man kann über Jahrzehnte hinweg keinen Außenhandelsüberschuss fahren, ohne die Währung irgendwie zu manipulieren. Denn unter freien Marktbedingungen würde sich ja die Währung anpassen. Und das ist Teil ihres Entwicklungsprogramms. Also du kannst ja als Entwicklungsland, ja, hast du zwei Möglichkeiten. Deine Währung ist tendenziell überbewertet, weil ausländische Investoren aus irgendeinem Grund in dein Land hineinrennen. Und dann hast du das Risiko eines sogenannten Sudden Stops und einer Finanzkrise. Oder du gehst in die andere Richtung, die eher sichere Position, die aber auch seine Kosten hat. Nämlich du hältst deine Währung tief im Vergleich zu anderen Währungen, gewinnst dadurch gewisserweise Exportmärkte, aber du machst dir den Import dadurch natürlich teurer. Und das muss man dem deutschen Publikum ja vermutlich nicht erklären, denn das ist ja die gezielte Politik der Bundesrepublik seit seinem Bestehen. Das ist ja im Moment in der Eurozone der Fall. Man stelle sich vor, die Bundesrepublik Deutschland alleine würde ohne das Euro dastehen, dann wäre man in der Position der Schweiz Und die Schweizer halten im Moment fast 950 Milliarden Dollar an Fremdwährung. Warum? Weil sie eine China-artige Währungsmanipulationspolitik betreiben. Warum? Weil sie neben dem Finanzplatz Schweiz und der Touristendestination eben auch verarbeitende Industrie halten wollen. Und sie manipulieren ständig den Kurs der Schweizer Währung nach unten. Das heißt, das ist nichts Besonderes, was die Chinesen machen, sondern eine knallharte Politik der Exportförderung und der Industrieförderung. Eben nicht unter Schweizer Bedingungen, sondern unter den Umständen eines Landes von 1,4 Milliarden Menschen, wo hochwertige Arbeitsplätze oder relativ hochwertige Arbeitsplätze im Industriebereich auch bei ihnen Mangelware sind, wo ungefähr 500 Millionen Leute prekär arbeiten und wo sie sich im Moment einfach sagen, okay, wir machen diese gezielte Exportförderung. Und wenn man sie fragt danach, dann sagen sie, okay, stellt ihr vor, wir würden jetzt die chinesische Währung aufwerten. Was wäre die Konsequenz davon? Vermutlich zunehmender Deflationsdruck in China, weil dadurch natürlich die Importpreise fallen, die Exportnachfrage fällt. Und wünscht ihr euch wirklich eine noch mehr deflationäre chinesische Wirtschaft, als wir es im Moment haben? Ich meine, nein, muss die Antwort sein. Ich meine, wenn überhaupt eine Angleichung stattfinden muss sollte, und das ist, also die makroökonomischen Größenordnungen sind hier riesig, dann muss es andersrum kommen. Und zwar, ich würde sagen, nicht durch eine Aufwertung der chinesischen Währung vorrangig, sondern durch Preisdruck in China und in anderen Worten eine inflationäre Politik innerhalb Chinas. Die chinesische Importnachfrage, anders als in Amerika zum Beispiel, ist nicht zurückgegangen. Das heißt, sie haben keine Zölle erhoben, im Gegenteil zum Beispiel für ganz Afrika alle Zölle neulich abgeschafft. Aber weil die chinesische Nachfrage zu Hause nicht boomt, erzeugt das nicht eine Riesenwelle an Importen. Und weil sie ganz bewusst eine Importsubstitutionspolitik betreiben, wie so viele Entwicklungsländer, man hat sich das wie viele von ihnen in letzter Zeit gewünscht, und sie haben nicht die Macht, die haben nicht die Kapazität. Die Chinesen haben diese Kapazität, betreiben eine solche Politik. Und weil sie eben die größte Volkswirtschaft der Welt sind, hat das natürlich Konsequenzen für andere, die dann auch mitgetragen werden müssen, ehrlich gesagt. Also für mich ist das auch eine vierte Dimension. Klima, europäische Sicherheit, europäische Beschäftigung und was wollen wir eigentlich für die Welt? Und im Grunde müssten wir doch sagen, wir wollen Entwicklung und China macht Entwicklung. Und zwar in einer Dimension, die ja nicht nur verdrängt, sondern eben auch neue Möglichkeiten eröffnet. Wir haben im Moment tatsächlich einen Überschuss an spottbilligen Solarpanelen. Dank China. Und ich meine, ich tue mir schwer damit, das wirklich als Desaster oder als Tragödie zu beschreiben. Es erzeugt natürlich Anpassungsdruck, aber das haben wir uns eigentlich gewünscht. Energiewende ist Anpassung. Weltentwicklung ist Anpassung für die bereits reichen, bereits entwickelten Länder der Welt.
Ist es nicht dann, so wie China legitimes Eigeninteressen vertritt, eben Deutschland und Europa eben auch legitime Eigeninteressen vertreten, jetzt auch nicht moralisierend, und dann wird man eben eine Diskussion haben müssen, welche Form von Koexistenz, wirtschaftlicher Koexistenz da möglich ist.
Wir sind ja auf dem Weg hinzu. Ich meine, das ist ja keine abstrakte Frage, weil Europa hat die Zölle verhängt. Er gezielt und nicht wie der Amerikaner. Die Amerikaner haben ja einfach gesagt, wir wollen keine chinesischen Autos, full stop. Wir machen 100% Zoll. Das hat Europa absolut nicht gemacht. Sie haben ziemlich genau nachgeforscht, wer welche Subventionen erhält, und haben dementsprechend dann den Subventionen entsprechend Zölle verhängt. Das Problem ist, die chinesischen Firmen und Autos sind so gut, dass sie trotz Zoll immer noch wettbewerbsfähig sind. Und jetzt wollen die auch noch, was weiß ich, in Marokko oder in Europa selbst investieren und diese Welle an Angebot weiter ausweiten. Die einzige wirklich gute Nachricht ist, dass die europäischen Produzenten ja nicht alle einfach aufgeben, wie in Amerika, sondern mitziehen und kompetitiv bleiben wollen. Und man bleibt kompetitiv nicht, indem man im Grunde durch staatliche Maßnahmen jetzt längerfristig den Markt verzehrt. Das kann natürlich kurzfristig helfen, hat in China geholfen. Aber längerfristig muss es darum gehen, einfach im Wettbewerb zu bestehen. Und VW versteht das. VW ist Europas führende Autofirma und ihre strategische Entscheidung in den letzten 2 Jahren angesichts dieser Bedrohung, der sie auf einmal gewahr wurden, ist zu sagen, ja, okay, ihr habt recht, wir müssen in China bestehen. Und das ist ihre Strategie. Und das sind die besten Nachrichten. Ich sehe das genauso, wie du sagst, Jörg. Also es geht darum, hier einfach Bedingungen auszuhandeln. Also jetzt nicht so empört durch die Gegend zu rennen und Panik zu machen, sondern zu sagen, okay, was sind unsere Ziele? Wie wollen wir, wie Sarah es sagt, die verschiedenen Ziele gegeneinander abwägen? Da müssen wir natürlich auch die Politik mitdenken. Aber man sollte die Konsumenten nicht vergessen. Ich meine, ich komme immer als Liberaler daher und sage, wir denken immer nur an die Arbeiterinnen. Warum? Viel mehr von uns kaufen Autos, als bauen sie. Das heißt, längerfristig eine Politik, die chinesische Firmen zwingt, die Preise in Europa für ihre guten EVs viel höher zu setzen als in China, ist ja im Grunde nur ein Geschenk für die chinesischen Autofirmen. Zu Lasten der europäischen Konsumenten und zugunsten natürlich der weniger effizienten europäischen Firmen, die bei diesen hohen Preisen gar nicht die Gewinnspannen erreichen, die Chinesen einfahren bei solchen Preisen. Also so richtig toll ist diese Politik in diesem Sinne auch nicht.
Du hast es jetzt selber schon ein paar Mal erwähnt, das Thema der Subventionen, was ja auch eine Ursache dafür ist, dass die Chinesen zum Teil überhaupt diese Güter so wahnsinnig günstig anbieten können. Okay. Und da gab es jetzt kürzlich eine neue Studie von der OECD, ist ja ein sehr westlich geprägter Think Tank mit Sitz in Paris, 38 Länder sind da Mitglied und die haben sich eben mal genauer die Industriesubventionen angeschaut, die es auf Unternehmensebene gibt. Ziemlich detailliert über die letzten 20 Jahre. Und im Durchschnitt kam da raus, dass chinesische Firmen 3 bis 8 Mal so hohe Subventionen erhalten wie solche in der OECD. Und besonders subventioniert, das ist ja auch schon lange Zeit bekannt, sind natürlich auf der einen Seite diese Solarzellen und Solarmodule. Deshalb sind sie ja jetzt auch absoluter Marktführer, was PV-Anlagen angeht, aber eben auch im Bereich Halbleiter, Aluminium, Stahl und Schiffsbau. Wie schätzt du diese Subventionsproblematik ein?
Also die Ergebnisse der OECD-Studie sind sehr klar. Es ist also nach diesen Maßstäben gemessen klar, dass die Chinesen mehr Subventionen betreiben. Aber ich meine, ein höflicherer Name für Subventionen ist einfach Industriepolitik. Und die Chinesen haben seit 20 Jahren Industriepolitik sehr zielstrebig verfolgt, mit der Absicht, in diesen Wertketten aufzusteigen. Die gewöhnliche Kritik im Westen an der Industriepolitik ist, dass sie nicht funktioniert. Und jetzt heißt es auf einmal, sie funktioniert. Die Chinesen haben sie irgendwie hingekriegt. Das könnte natürlich mit der Größe der Subvention zu tun haben, dass die Chinesen eben nicht kleckern, sondern klotzen. Aber wenn man guckt, also wie hoch die Subventionen als Anteil am Umsatz liegen, kommen da eigentlich ehrlich gesagt Zweifel. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass die Subventionen systematisch helfen in China. Aber von dort aus zu schließen, dass sie deshalb und aus den Subventionen heraus erklären können, warum die Chinesen so marktdominant sind, das halte ich für nichtig, halte ich. Also wenn man sich den Solarbereich ansieht, dann ist die OECD-Studie dazu wirklich, muss man sagen, oberflächlich. In dem Sinne, dass sie jetzt einfach über die letzten 15 Jahre zusammengerechnet haben, wer was bekommen hat, aber nicht nach der Chronologie geschaut haben. Also die Dominanz der chinesischen Solarindustrie geht ja auf die 2010er Jahre zurück, also vor mehr als 10 Jahren. Und das war im Grunde die Entscheidung vor allem Deutschlands, die Subventionen über die Einspeisepreise zu kürzen. Das war die Entscheidung der zweiten Merkel-Regierung, die diese Industrie demolierte. Und die chinesische Regierung hat dann auf diese europäische Entscheidung reagiert, indem sie gesagt hat, okay, wir retten diese Industrie. Die Solarindustrie war im Grunde nie eine Priorität der ersten Runde der chinesischen Industriepolitik. In den 2000er Jahren waren die Solarindustrien in China wirklich fast ausschließlich privat oder auf städtischer Ebene subventioniert und waren ausgerichtet auf europäische Subventionen. Die sind dann weggefallen und Beijing ist eingesprungen. Aber wenn man sich die OECD-Zahlen anzieht, dann hat Beijing weniger als 500 Millionen in die Solarindustrie gesteckt in den 2010er Jahren im Jahr. Das heißt praktisch nichts. Die großen Subventionen kommen erst in den letzten 3-4 Jahren nach der Entscheidung Xi Jinpings im September 2020 Klimaneutralität anzustreben. In anderen Worten, im gleichen Moment, in dem Green Deal in Europa ansetzt oder IRA in Amerika. Und die gesamte chinesische Förderung, um diese welthistorische Industrie auszubauen, die uns jetzt tatsächlich in die Lage setzt, Net Zero einigermaßen realistisch anzupeilen, im Stromsektor zumindest, war sage und schreibe 17,5 Milliarden Dollar. Ich meine, wenn wir für 17,5 Milliarden Dollar in Europa oder Amerika eine solche Industrie hätten haben können, dann hätten wir das nur gefeiert als vermutlich erfolgreichste industriepolitische Einschnitt der Geschichte. Also für 17,5 Milliarden Dollar kriegst du in Amerika eine halbe U-Bahn hingebaut in New York. Also wenn es wirklich der Fall ist, dass diese Subventionen das in China ausgelöst haben, dann sind sie tatsächlich der Zauberstab an sich. Also es ist unfassbar, wie wirksam diese Politik gewesen ist. Die einzige Frage muss sein, warum haben wir das nicht gemacht? Warum haben wir in den 2010er Jahren, als es eigentlich angesagt war, nicht diese Commitment gemacht? Das Pariser Abkommen sollte ja der Startschuss sein, dass wir jetzt auf einmal alle grüne Modernisierung machen. Und die Einzigen, die es ernst gemacht haben, sind die Chinesen. Und es ist ihnen gelungen. Und selbst wenn du bei den Autos schaust, kommst du bei der EV-Förderung in China auch nicht auf mehr als 45 Milliarden, 50 Milliarden. Das weiß man unter gegenwärtigen Umständen. Was stellen wir uns vor, was die Bundeswehr für 50 Milliarden Euro bekommt? Ich meine, irgendwas Vergleichbares in Sachen Industriepotenzial? Nein. Das heißt also, wenn man das für bare Münze nimmt und sagt, okay, diese Subventionen sind entscheidend, dann sind das die erfolgreichsten industriepolitischen Eingriffe der Weltgeschichte. Oder eben, es ist halt irgendwas anderes, was in China hier wirklich die Welt bewegt. Und das Entscheidende ist meiner Meinung nach einfach der privatwirtschaftliche Einsatz in vielen Fällen. Also die Solarindustrie, die EV-Industrie in China, das sind ja, die haben zwar Subventionen erhalten, aber das ist in keinem Fall Günstlinge einer staatswirtschaftlichen Apparats, sondern eher hoch aggressive Wettbewerber, die sich im Dschungel des chinesischen Systems durchgekämpft haben und jetzt diese Vorreiterposition haben. Und ehrlich gesagt ist jeder andere Wettbewerb im Vergleich zu dem in China ein Klacks im Vergleich. Das ist ein solches Gefälle zwischen dem Wettbewerb in China um Subvention, um politische Gunst, um Markt, um Konsumenten, der ist dort so viel intensiver als in Europa, dass sie können nichts anders als diese Märkte dominieren. Es ist wirklich, man muss sich das so rum vorstellen. Ich meine, das ist ein Markt von 1,4 Milliarden Konsumenten mit einem massiv aufgeheizten politischen Wettbewerb zwischen Städten, Provinzen und Beijing. Und wie du gesagt hast, Sarah und Jörg, eine Pipeline an Ingenieuren, die seinesgleichen in der Weltgeschichte sucht. Und dann staunen wir und sagen, hey, ihr habt irgendeinen Vorteil. Ja, ja, tatsächlich, ein halben Dutzend Vorteile, zu denen auch die Subventionen gehören.
Ja, man muss ja auch bereit sein, die Folgen, die aus diesem massiven und ja auch sehr brutalen Wettbewerb entstehen, die auch dann mitzutragen. Ne? Also weil die ganzen Unternehmen, die dann pleite gehen, da kommt ja niemand und sagt, wir unterstützen euch jetzt nochmal.
In Deutschland oder China?
In China.
Ja, die machen auch Just Transition Zeug, das glaubt man ja nicht. Die haben auch Politik dort. Es ist ganz klar, dass sie nicht so ohne weiteres. Das ist ja die Story der Solarindustrie. Wir hätten sie pleite gehen lassen. Also die Solarindustrie, die pleite gegangen ist, ohne Widerruf, ist ja in Europa, in Deutschland vor allem, nicht in China. Die Chinesen haben gesehen, dass hier eine wertvolle Industrie von den Europäern kaputt gemacht wird und dass wir da besser einsteigen.
Ja, wenn sie das strategische Ziel haben, eine Industrie aufzubauen, aber dann auf dem Weg dahin, wenn es dann schon einzelne Player gibt, wo klar ist, die haben sich durchgesetzt, dann werden die anderen auch links liegen gelassen.
Absolut, absolut. Konsolidieren. Also vor allem werden Kapazitäten aufgekauft und das Ganze ist ja eine nach oben hin gerichtete Wachstumsdynamik. Aber wenn man sich Kohle und Stahl bei ihnen anschaut, dann haben die ja erhebliche Geldmengen mobilisiert, um dort eine Abwicklung auch zu ermöglichen. Und das ist ja ein Trauma in der chinesischen Gesellschaft, wie die Abwicklung damals gelaufen ist. Und das wird sich Beijing nochmal in dieser Form nicht nochmal leisten. Da sollte man sich keine Illusionen machen, dass sie da keine Rücksichten nehmen. Das ist zu viele Leute arbeiten im chinesischen Bergbau, um das nicht ein Politikum werden zu lassen, auch bei ihnen.
ein Thema, was mir in den Diskussionen über chinesische Industriepolitik ganz im Allgemeinen, auch jenseits des Clean Tech Sektors, immer wieder begegnet ist, das Thema Kapitalkosten. Es gäbe in China für Firmen Zugang zu extrem günstigem Kapital. Ist das wirklich so und wie funktioniert das, Adam?
Kommt darauf an, welche Position du bist und wie du an das Netz angeschlossen bist oder nicht und was gerade im Kurs ist. Das wird ja von vielen Leuten im Westen auch beneidet als Politikmittel. Sie machen eine gezielte Kreditförderung und zwar auf verschiedenen Ebenen, städtisch, provinzmäßig und auf nationaler Ebene. Und chinesische Provinzen haben die Größe von europäischen Nationalstaaten. Sie haben riesige Mittel. Es gibt ja lauter Investitionsfonds in chinesischen Städten und Provinzen, die darauf zielen, gezielte Bereiche zu fördern, grüne Energie. Nach strikten Marktkriterien gemessen besteht daraus ein enormes Risiko der Überkapazität, ein enormes Risiko der Ineffizienz. Das geht ja einher mit einer Sparrate und einem Konsumlevel, das unter 40% des BIPs liegt, also total unvergleichbar mit der Situation in Europa und Amerika, wo der Konsum 60-70% des BIPs ausmacht, wenn nicht noch mehr. Das heißt, es ist eine Gesellschaft, in der reale Ressourcen über eine politisierte und gelenkte Kreditvergabe in die geschleust werden, ohne unmittelbare Rücksichten auf gewisserweise marktdefinierte Rentabilitätswerte. Und das hat enorme Vorzüge, aber eben auch herbe Nachteile. Und das kriegt man auch mit dort. Ich meine, das ist ja pharaonisch zum Teil. Also kommt einem wirklich so vor, als würde man den Bau der Pyramiden zuschauen. Ich meine, die Pyramiden zu sehen, ist ja cool. Und sich dann darüber Gedanken zu machen, wer sie gebaut hat, ist auch irgendwie da. Aber in China kann man es fast buchstäblich beobachten, wie das geschieht. Und das ist natürlich eine sehr, sehr zwiespältige Erfahrung. Aber es geht ihnen, wie gesagt, um Entwicklung, Souveränität und Sicherheit. Das sind die Kriterien für sie. Und da sind sie nicht zimperlich.
Nun scheint ja nicht nur Europa einen China-Schock zu erleiden, sondern auch Ostasien. Der Economist hat kürzlich darüber berichtet, wie auch in Japan, Taiwan und Korea man sehen kann, dass es eine gewisse Art der Deindustrialisierung gibt durch die massive chinesische Konkurrenz. Die Wachstumsraten, die es dann zum Teil noch gibt, die täuschen darüber hinweg, weil es gleichzeitig eben auch noch einen wahnsinnig großen KI-Boom gibt. Wie erklärst du das und was folgt daraus?
Im Grunde ist das ein Schock für alle Vertreter der verarbeitenden Industrie. Die Südkoreaner und Japaner waren ja hoch involviert, wie die Deutschen auch, in der Industrialisierung Chinas. Das Kapital, das ab den 80er Jahren nach China fließt und die technologischen, das IP, die Intellectual Property, kommt ja auch zu einem erheblichen Ausmaß aus Japan und Südkorea. Und jetzt stehen wir alle vor einer historischen Umkehrung. Ich meine, tendenziell muss man ja sagen, dass die strukturelle Entwicklung hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft und weg von der verarbeitenden Industrie ja an sich kein Drama sein sollte. Genauso wie die Entwicklung weg von der Agrarwirtschaft, die ja vor einem halben Jahrhundert, 60, 70 Jahren einen ganz wesentlich höheren Anteil in den Volkswirtschaften Europas und Ostasiens ausmachte. Und es ist mehr eine Frage, nicht nur des Hinnehmens, sondern ich würde sagen der aktiven Anpassung des Umbaus, gerade bei Solartechnik und den Erneuerbaren war ja sowieso immer klar, dass die Beschäftigung ja nicht in der Verherstellung von irgendwelchen Solarpanelen ist, sondern die Beschäftigung ist ja im Ausbau, die Beschäftigung ist in den integrierten Anlagen, die man damit baut. Und darauf sollte man sich doch konzentrieren.
Adam, lass uns zu einem zweiten Begriff übergehen, den ich auch in der Debatte bemerkt habe. Da wird nicht mehr von China Shock, sondern China Squeeze geredet. Und da geht es um Entwicklungs- und Schwellenländer. Also so die Frage, gibt es eigentlich auch noch Platz auf dem Weltmarkt für eine industrielle Entwicklung für andere Staaten? Historisch ist es ja so, dass die Industrieländer quasi den einfacheren industriellen Bereich oft geräumt haben. Ja, wie du selber sagtest, Textilien, einfache verarbeitende Industrie und in diese Bereiche Entwicklungs- und Schwellenländer reingestiegen sind. Und jetzt wird eben gesagt, das passiert nicht in ähnlichem Maße durch China. China lässt sozusagen keinen Platz für andere Produzenten. Und das würde natürlich dann industrielle Entwicklung im sogenannten globalen Süden beeinträchtigen. Schätzt du das so ein? Ist das ein Phänomen oder ist das nicht der Fall?
Ich meine, findest du das plausibel? Ich meine, was ist die Geschichte der Industrialisierung im globalen Süden, sagen wir mal, in der Zeit vor China? Der Ausgangspunkt ist ja nicht der normal möglichen Entwicklungsmöglichkeit, die großartige Gelegenheit, und China schlägt jetzt die Tür zu. Das halte ich als europäisch-amerikanischer Perspektive für ziemlich verwegen als Behauptung.
Naja, Südostasien hat einiges geschafft. Malaysia, ja, Bangladesch und so weiter, Mexiko, überall.
Ja. Und wo kommt die Textiltechnologie von Bangladesch her? Aus China, nicht aus Europa und Amerika, sondern aus China. Die Kundschaft ist in Europa und Amerika, aber die Produktionstechnologie, sogar die Rohstoffe, kommen hauptsächlich aus China in Bangladesch. Also Bangladesch ist ein Beispiel einer Synthese zwischen chinesischer Entwicklung, die weit über diesen Textilbereich hinausgegangen ist. Und ich würde Bangladesch als Gegenbeispiel zitieren. Andere Teile Südostasiens auch. Ich meine, wenn es nicht am Protektionismus Amerikas und Europas scheitert, ist ganz klar, dass die chinesische verarbeitende Industrie gerne die Produktion verlagert nach Vietnam, nach Laos, nach Kambodien, nach Thailand, weil dort die Löhne alle billiger sind als in China mittlerweile. China ist ja kein Billiglohnland mehr, sondern eher ein Land, das nach neuen Produktionsstätten sucht. Und wenn man dann nach Vietnam schaut, dann sieht man in Vietnam absolut die klassische Entwicklungspfad, den man erwarten würde, unter Zutun der vietnamesischen Regierung und der Unternehmerschaft dort, die sich an China ein Beispiel nimmt, chinesische Investitionen nimmt, zunächst erstmal eine untergeordnete Position in der Wertkette einnimmt und dann ganz gezielt eigene Kapazitäten aufbaut, KI-Kapazitäten aufbaut und zunehmend die Solarpaneele mit chinesischer Technik hergestellt, nicht nur exportiert, sondern zu Hause investiert und ausbaut, um die vietnamesische Energiewende voranzutreiben. Wenn man schaut, wer in Afrika investiert, dann ist das bestechender an der Direktinvestition, wenn man Europa, Amerika und China vergleicht, nicht die Betonung des Rohstoffsektors. Ich meine, wer hat das 4G-Netzwerk in Afrika ausgebaut, von dem das ganze Leben dort abhängt? Nicht die Europäer, nicht die Amerikaner, sondern China. Wer liefert die billigen Güter, die eine andere lokale Entwicklungsschritte in China, in vielen afrikanischen Ländern ermöglicht? China. Längerfristig denke ich, dass sich das durchaus ergänzen wird, und man sollte jetzt aus dem Trauma Europas jetzt nicht versuchen zu verallgemeinern, dass Chinas Entwicklung insgesamt für die sich entwickelt oder im Grunde nicht entwickelnde Welt, also die Welt, die noch nach einem Entwicklungsmodell sucht, jetzt unbedingt ein Desaster ist. Indien wird sich vermutlich eben damit zurechtfinden, dass es für Indien keinen chinesischen Weg gibt. Aber ich würde da differenzieren zwischen Südostasien, das im Grunde Teil der chinesischen Lieferkette ist, und zwar in einer recht produktiven Weise, Indien, das seinen eigenen Weg suchen wird müssen, und Afrika, wo im Grunde bisher niemand auf ein wirklich nachhaltiges Entwicklungsmodell gekommen ist und wo im Moment chinesische Technologien und Importe im Grunde das, was dort geschieht, sehr gut ergänzen, gerade auch bei der Elektrifizierung. Ich meine, es gab ja bisher keine bessere Hoffnung für die Elektrifizierung der afrikanischen Länder als die chinesischen Importe von Solar und Batterien. Das ist ja eine einzigartige Gelegenheit. Dass man sie dann nicht selbst herstellt, ist doch das Allergeringste. Dass man zu Strom kommt und zur Elektrifizierung, ist doch das Entscheidende, weil davon alles andere abhängt. Dann kannst du deinen Generator wegschmeißen und du kannst auf einmal Maschinen betreiben, kannst Computer anschließen, kannst dein Telefon laden, kannst in die moderne Welt einsteigen. Dann schaut man sich nach Gelegenheiten um. Aber diese Basiselektrifizierung, ich meine, das ist doch im Grunde ein Skandal, dass Europa und Amerika in den Jahrzehnten ihrer Vorherrschaft nie im Grunde in irgendeiner Weise ernsthaft versucht haben. Und das wird jetzt zu einer sehr konkreten Möglichkeit in großen Teilen Afrikas.
Lass uns jetzt zum Ende vielleicht noch mal ein bisschen auf Maßnahmen schauen, wie man denn jetzt mit diesem China-Schock umgehen kann. Du hast jetzt am Anfang schon gesagt, also Subventionen alleine lösen das Problem nicht. Sie sind auch nicht die alleinige Ursache. Und dass aber trotzdem natürlich die EU und Deutschland auch berechtigte Interessen haben, zu schauen, wie sie eigene Industrien auch weiter aufrechthalten können. Und ich denke, da ist es natürlich wichtig, auch strategisch darin zu sein, also eine Analyse zu machen, welche Industrien können und wollen wir halten und bei welchen lohnt es sich aber vielleicht auch nicht mehr. Das hat ja im Prinzip China in Teilen auch gemacht. Also diese ganzen 5-Jahrespläne ist ja eine Vision, die sie haben für mehrere Jahre, wo sich ganz gezielt überlegt wurde, in welche Bereiche gehen wir jetzt rein. Und das Gleiche muss ja jetzt Deutschland und Europa eigentlich auch machen mit den existierenden Industriezweigen und neuen, die vielleicht dazukommen können. Und trotzdem ist ja jetzt einfach gerade die Situation erstmal sehr schwierig mit diesem wahnsinnigen Exportmodell, was China aufgebaut hat. Was würdest du also denken, sind jetzt Möglichkeiten, damit umzugehen?
Was ansteht, sind eben Verhandlungen konkret über Importregelungen im Grunde für die Autoindustrie, was naheliegend ist. Das wäre ja auch nicht historisch einmalig. Das hat man in den 80er Jahren auch mit den Japanern sich so zurechtgelegt. Bei der grünen Energiepolitik denke ich, dass man da muss man sich wirklich im Spiegel ansehen und fragen, okay, was ist uns eigentlich unsere Priorität? Also da bei Solarpanelen viele Umstände zu machen, scheint mir vollkommen abwegig. Und das ist ja wirklich leider Gottes auch Teil der gegenwärtigen industriepolitischen Diskussion in Europa. Batterieinvestitionen möglichst rapide ansiedeln. Südkorea und China sind ja beide sehr, sehr involviert. Und da einfach nach den Investitionsbedingungen schauen, wie die Chinesen das ja umgekehrt auch gemacht haben, als europäische, amerikanische, japanische Firmen dort investieren. Also das steht ja alles im Grunde zur Debatte im Rahmen dieses Industrial Accelerator Acts, also dieser Versuch einer groß angelegten Industriepolitik für Europa wird das ja alles auch ausgegliedert. Man sollte sich aber wirklich dann auch distanzieren von Zielen, die vollkommen arbiträr sind. Also dieser Vorschlag, man muss bis 2035 sehen, dass 20% der Bevölkerung in der Beschäftigung in Europa nach wie vor im verarbeitenden Sektor ist. Woher? Ich meine, das ist einfach aus der Luft gezogen und entspricht in keiner Weise der eigentlichen strukturellen Entwicklung der Weltwirtschaft. Das ist ein Anti-Entwicklungsprogramm Europas gewisserweise. Da muss man sich keine Gedanken über die Chinesen und Afrika machen. Da sollte man gucken, was Europa sich da einbildet. Das heißt, eine realistische, abwägende, auch die Interessen von europäischen Konsumentinnen mit in Betracht ziehen. Der Anspruch muss sein, zu sagen, okay, hier ist was schiefgegangen. Über 10 Jahre hinweg haben wir den Zug verpasst. Wie schaffen wir den Anschluss, sodass das dann auch möglichst in Zukunft weiter wegfallen kann? Denn es ist im Grunde peinlich, dass diese Debatte überhaupt nötig ist. Das ist für mich das falsche rhetorisch an der Aufstellung dieses Problems. Dass China sich entwickelt, sollte im Grunde ein Grund für Jubel sein, dass wir jetzt in dieser panikartigen Weise über die Zukunft der verarbeitenden Industrie reden müssen.
Absolut spannende Diskussion, die wir sicherlich an anderer Stelle wahrscheinlich nochmal weiterführen werden. Das Thema bleibt uns ja absolut erhalten. Gerade an der Schnittstelle zwischen grüner Transformation, heimischer industrielle und wirtschaftliche Entwicklung und natürlich dieser globalen Geopolitik und Entwicklung. Ja, Adam, Herzlichen Dank nochmal für diesen Austausch. Ich freue mich schon auf unsere nächste Session in einem Monat. Und erstmal tschüss für heute und wir sehen uns dann in einem Monat wieder.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Anregungen gerne immer an mme@boell.de. Diese Folge wurde konzipiert und gesprochen von Jörg Haas und Sarah Ribbert zusammen mit Adam Tooze. Produktionsleitung hatte Jonas Witsch, Schnitt Vincent Lindig vom Audiokollektiv, Projektmanagement, Social Media und Marketing Christina Rode, SEO Arnes Jeremia Jax.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt mit Adam Tooze.